Hallo und herzlich willkommen zum Bodensee-Podcast, der Podcast von Echt Bodensee. Wir melden uns heute von den Pfahlbauten in Unteruldingen bei euch, dem ältesten archäologischen Freilichtmuseum Deutschlands und einer der Top 10 Destinationen am Bodensee. Mit anderen Worten, ein Ort, den man gesehen haben muss. Warum das eigentlich so ist, was also die Faszination der Pfahlbauten ausmacht und was die Gäste auch im spektakulären Neubau erleben können, das haben wir den Chef gefragt. Mein Gesprächspartner ist Professor Dr. Gunter Schöbel. Er ist seit Jahrzehnten wissenschaftlicher Leiter und Museumsdirektor hier in Unteruldingen. Außerdem lehrt er Ur- und Frühgeschichte an der Universität Tübingen und ist ehrenamtlicher Denkmalpfleger. Herr Professor Dr. Schöbel, hallo.
Hallo und guten Tag.
Ich sage immer sonst herzlich willkommen, aber das ist ja verkehrt, weil Sie haben mich ja willkommen geheißen. Wir sind ja zu Gast bei Ihnen heute. Deswegen, ja, das stimmt. Hallo. Vielleicht, das ist immer so mein Einstieg, in Ihren Worten auf den Punkt gebracht, was ist das Pfahlbaumuseum?
Das Pfahlbaumuseum ist eigentlich eine Vermittlungsstätte für Archäologie, für die Geschichte des Raumes Bodensee-Oberschwaben an alle Menschen, die sich hierfür interessieren, für Jung, für Mittel, für Alt, für alle Bildungsschichten. Ein Museum, das versucht, eigentlich auch relativ niederschwellig wissenschaftliche Inhalte zu vermitteln.
Niedrigschwellig, sagen Sie. Ich hätte jetzt vielleicht gedacht, ich habe Ihre Titel aufgezählt. Die wissenschaftliche Prägung ist ja ganz klar. Jetzt ist es aber hier, sagen Sie, es geht darum, das zugänglich zu machen, das zu vermitteln.
Ja, das ist wichtig, weil man auch Wissenschaft immer übersetzen muss. Also man hat ja in den wissenschaftlichen Arbeiten oft ganz klare Ansprüche, Fragestellungen, die oftmals auch kompliziert sind, auch in der Begrifflichkeit, nicht für jedermann und jede Frau verständlich. Insofern ist es wichtig, dass wir uns als eine Übersetzerin dieser Wissensinhalte begreifen, weil wir ja etwas erreichen wollen. Wir wollen im Prinzip die zeitliche Tiefe den Menschen näher bringen, ihnen zeigen, wie sich der Mensch entwickelt hat über die letzten Jahrtausende, wie er hier mit den Umweltgegebenheiten zurechtgekommen ist und was wir einfach auch sagen können über das Zusammenleben, über das, was man gebaut, geschaffen, verhandelt, kommuniziert hat. Und das muss man eben einfach tun, weil die Menschen nicht gleich sind, weil sie unterschiedlich lernen, unterschiedlich auffassen können. Die einen können lesen, die anderen wollen nicht lesen. Die einen wollen nur sehen, die nächsten wollen eigentlich die Landschaft genießen und ein bisschen Archäologie erfahren. Und es gibt natürlich alles. Es gibt von den Kindern, die in den Kindergärten zu uns kommen, mit denen man spielerisch den Inhalt erschließen muss, bis hin eben zu den Hardcore-Spezialwissenschaftlern, die eben die detaillierten Facts haben möchten, alles. Und deswegen muss ein Museum auch versuchen, diese unterschiedlichen Zielgruppen, die sich hier einfinden, zufriedenzustellen, zu informieren. Und das ist eben, wie würde man heute sagen, eine große Challenge, das ist eine große Aufgabe. Das heißt, wir müssen auch mit dem ganzen methodischen Kasten, den wir haben, versuchen, Menschen anzusprechen. Das heißt, wir können nicht nur den Originalfund in einer Vitrine zeigen und dann denken, dass sich's damit erledigt hat, sondern wir müssen das inszenieren. Wir müssen choreografisch auch umgehen mit dem Inhalt, dass wir eben Menschen erreichen. Das ist eigentlich unser Hauptziel.
Sie haben das auch auf der Homepage so schön beschrieben, dass man sich wie eine Zeitreise, wie eine Reise in eine andere Welt vorstellen darf. Was macht genau Ihr Freilichtmuseum hier so besonders?
Ja, dass wir die Menschen aus ihrem Alltag abholen und sie dann eintauchen lassen in diese geschichtliche Dimension. Wir sagen oft, wenn wir jetzt Mitarbeitern, Schulen, sagen wir auch, ihr müsst euch auch hineinversetzen in die Menschen, die zu uns kommen. Was haben die schon hinter sich? Also im klassischen Fall kommen sie jetzt etwa 2 Stunden auf der Autobahn angefahren, weil sie einen Tagesausflug machen aus Stuttgart, die A81 entlang, es hat 30 Grad. Es hat Zoff gegeben im Auto mit den Kindern und dann musste man hier sich noch den Parkplatz einfinden, musste noch Geld zahlen und dann eigentlich hatte man gar keine Lust, noch weiterzugehen in dieses Museum. Der Vater wollte am liebsten, sage ich immer, ein Weizenbier trinken in der Wirtschaft vorne dran. Die Kinder wollten Eis und die Mutter sagt dann, nein, wir gehen zuerst in das Museum. Das ist die Ausgangssituation, die kommen ja an, erhitzt, mit roten Köpfen und wollen eigentlich was ganz anderes. Und ihr müsst versuchen, diese Menschen tatsächlich einzufangen für den Inhalt. Also ihr müsst sie herunterkühlen, ihr müsst sie abbremsen, ihr müsst sie aufmachen. Und das war jetzt auch in den letzten Jahren immer so unser Ansatz. Deswegen auch dieses neue Museum, was das eigentlich stückchenweise auch leistet. Das praktisch Schritt um Schritt die Menschen mitnimmt auf eine Reise in die Vergangenheit. Und dazu gibt es klassisch geeignete Module, die wir hier nacheinander aufgereiht haben.
Besonders beeindruckend sind wahrscheinlich auf den ersten Blick die Pfahlbauten, die Nachbauten dieser historischen Pfahlbauten, wenn das so richtig formuliert ist.
Ja, das ist natürlich der Sehnsuchtsort par excellence. Alle wollen sie in die Pfahlbauten und wollen sie das sehen, weil diese Häuser auf dem Wasser, wo kommen sie schon irgendwie am Bodensee auf das Wasser, die inszeniert eingerichtet sind, einfach eine sehr große Attraktion darstellen. Allerdings müssen wir natürlich, und das war auch der Inhalt der Planung der letzten Jahre, immer versuchen, das ein bisschen abzubremsen. Also sie irgendwie auch ein bisschen zuerst einmal zu informieren, bevor sie dann da raus dürfen. Die Pfahlbauten ziehen für sich alleine. Ein großer Auftrag für diesen neuen Bau, den wir im vergangenen Jahr eröffnet haben, war, dass dieser neue Bau, ein großer, moderner Museumsbau, die Pfahlbauten nicht überblenden darf, sondern als dienendes Modul vorher kommen soll, informieren soll. Und deswegen ist eigentlich auch die Konzeption der Entwicklung, die wir in den letzten Jahren für das UNESCO-Weltkulturerbe geleistet haben, das sind ja die Pfahlbauten, die Originale unter Wasser, immer so aufgebaut gewesen, dass wir praktisch Modul um Modul hintereinander gesetzt haben. Am Anfang stehen in diesem neuen, bezaubernden Bau, der auch heute Abend jetzt den Architekturpreis in Deutschland kriegt, in Hannover, das ist jetzt nur eine Nebensache.
Ne, gar aber nicht, nur aus der Mitte.
Den bekommen wir heute Abend verliehen. Eigentlich ein Kompositum, das sich wie in einem Theaterstück entwickelt. Am Anfang stehen die Fragmente, die Dinge, die wir aus dem Boden geholt haben als Archäologie, die wir als Taucharchäologinnen und Taucharchäologen in Unterwassergrabungen ermittelt haben. Das sind die kleinen Dinge, manchmal unscheinbar, aber von hohem wissenschaftlichen Wert. Vor allem die Dinge, die sich auch unter Sauerstoffabschluss eben im Boden erhalten haben.
Also Fragmente, Artefakte aus der damaligen
Zeit. Aus der damaligen Zeit, 6000 Jahre alt, 3000 Jahre alt. Netze, Körbe, Materialien der Bauten, Gewebe, Schmuck, Waffen, Gefäße, Hauseinrichtungsgegenstände, die meistens eben nicht ganz erhalten sind, sondern da fehlt mal eine Ecke oder sind noch Fragmente. Aber wir können sie lesen, weil wir als Archäologinnen und Archäologen wissen, um was es sich handelt. Damit werden sie zunächst konfrontiert und natürlich auch mit den Pfählen, von denen es mehr als 2 Millionen noch im Bodensee gibt. Das sind im Prinzip die Reste dieser ehemaligen Pfahlbauten. Mit Texten, mit NFC-Codes, mit Kindertexten versehen. Das ist der Anfang. Das ist das klassische Museum. Aber dann nehmen wir sie mit, durch Medienstationen begleitet, in eine Unterwasserwelt, auf einen Tauchgang, ohne Tauchanzug. Sie werden nicht nass, aber sie erfahren doch, wie die Taucharchäologie als Methode funktioniert. Wir nehmen sie mit auf einen Tauchgang. Sie gehen hinab in den Bodensee, sie lernen kennen, wie es dort unten aussieht und sie sehen dann auch, wie diese grundlegenden Wissenschaften dann zu unseren Rekonstruktionen führen, also zu den Pfahlbauten, also ihren Ort, wo sie eigentlich hin wollten. Wir bremsen das ein bisschen, also wir warten ein bisschen, wir halten sie ein bisschen an und dann geht in einer Art Magic Moment eine Schiebetür auf und sie stehen vor diesen Pfahlbauten, den rekonstruierten Lebenswelten, die wir hier seit über 100 Jahren präsentieren einer nachgebauten archäologischen Wirklichkeit nach bestem Wissen der Kunst. Dort laufen sie dann über das Wasser und tauchen ein in diese Welt, können sich das vorstellen, weil es der gleiche Ort ist. Aber sie sehen nicht nur die Häuser und die Einrichtungen und das Ganze, was wir dort rekonstruiert haben, sondern sie leben natürlich auch am Punkt. Sie sehen die Wasservögel, die Fische, die Uferlandschaft, das älteste Naturschutzgebiet hier am Bodensee. Das sind einfach Eindrücke, die auch nicht direkt, sondern ja, man könnte sagen subkutan, unter der Haut wirken, weil sie darüber erfahren, wie es den Menschen damals im Drumherum ergangen ist, wie sie sich gefühlt haben, wie sie dann auch den Wetterbedingungen ausgesetzt waren, wie sie auch die Romantik erlebten, natürlich an dieser Übergangslinie zwischen Land und zwischen Wasser, aber natürlich auch, wie gefährlich es vielleicht war, hier zu leben. Also sie tauchen ein und es geht auch oft nonverbal. Da müssen unsere Guides, wir haben ja über 35 Menschen, die ihnen noch von Mensch zu Mensch erklären, in einer Führung, wie wir das uns vorstellen. Aber das geht im Prinzip auf der einen, auf der nächsten Ebene können sie fühlen, sie können riechen, sie können schmecken, sie können anfassen, weil wir eben auch ein Museum zum Anfassen sind, wo sie Dinge in die Hand nehmen können und erfahren so eigentlich auf verschiedenen Ebenen, ja, wie diese Welt ausgesehen hat, die Welt der Vorzeit. Und dann geht es wieder hinunter aufs Land, in andere Abteilungen, die sie sich erschließen können, Satelliten, wie wir sagen, wo sie vertiefen können, etwa ein Steinzeitparcours für Familien, eine Einrichtung, wo wir die Anfänge in den 1920er Jahren transportieren, als sich hier Menschen zusammengefunden haben, um dieses Museum im Rahmen eines Vereins zu gründen. Und dann schließlich wieder in dieses Bauwerk zurückzukehren, das wir im vergangenen Jahr eröffnen durften, was dann Ihnen im Obergeschoss auf der Veranda zeigt, was wir sonst noch wissen. In einer Vertiefungsebene, wo Sie sehen können, wie sich die Forschung entwickelt hat in den letzten 150 Jahren am See, welche Bedeutung die Menschen hatten, die diese Forschung getragen haben, bis hin zu dem Punkt, wo wir Ihnen auch die Gefahren und die modernen Feinde der Pfahlbooten zeigen, unter Wasser. Quaggamuschel, Kamperkrebs, Laichkraut, das sind alles Neophyten oder Neozoen oder auf Deutsch gesagt fremde Pflanzen und fremde Tiere, die hier im Rahmen auch des vielfältigen Wandels der Region Einzug gehalten haben. Wir zeigen Ihnen aber auch, wo überall auf der Welt es noch Pfahlbooten gibt und hoffen dann am Schluss, dass Sie sich das alles noch einmal zu Gemüte führen, rekapitulieren und dann vielleicht auch versuchen zu überlegen, wie wäre es, wenn ich so ein Mensch gewesen wäre oder was haben die vielleicht besser gemacht, als wie dass ich es heute mache. Also eigentlich wie jedes Museum dann auch eine Botschaft mitzugeben, die dann am Ende vielleicht auch für das konkrete Leben der Menschen heute eine Auswirkung hat.
Also mich nehmen Sie schon ganz mit, wenn ich Ihnen zuhören darf. Da bin ich schon mittendrin statt nur dabei. Das ist ja oft so was, also so eine klischeehafte Formulierung, die man gern bemüht. Aber bei Ihnen würde ich wirklich sagen, also dass das erlebbar wird.
Ja, also ich denke, wir sind ein begehbares Museum. Sie tauchen ein in eine Konstruktion, die Menschen der heutigen Zeit gemacht haben, die über diese Zeiten geforscht haben und deren Aufgabe es ist, solche Welten zu erstellen. Und ich glaube, das ist auch das Faszinierende für alle Menschen, dass sie da eine Chance bekommen, das eben auf andere Art und Weise sich einzuverleiben und kennenzulernen. Ich glaube, das ist mehr als wie jeder große Film, der hier schon im Museum gespielt hat. Wir hatten auch während der Corona-Zeit Apple TV da mit einer riesen Hollywood-Produktion, die im Prinzip uns auch als Spielort genommen haben. Das sind Dinge, die sind faszinierend, aber halt eben nur für das Auge und das Ohr. Und wir haben eben die anderen Sinne, je nachdem wie sie zählen, 4 oder 5 mehr bei uns hier in der Präsentation. Und ich glaube, das macht auch etwas mit den Menschen. Und das wissen wir auch, weil wir unsere Zielgruppen relativ genau kennen. Wir erforschen das auch. Wir machen jedes Jahr Umfragen mit 2.000, 3.000 Bögen und versuchen so zu erfahren, wie die Menschen ticken, was sie wollen, was sie gut finden, was sie gerne noch hätten und reagieren da auch drauf. Und wir haben Menschen, die einfach nur einen Ausflug machen wollen, Es gibt auch Leute, die überhaupt gar kein Interesse an Geschichte haben, aber einfach den Ort lieben, weil sie sagen, hier fühle ich mich in der Natur wohl. Es gibt Menschen, die einsam sind, die einfach nur mal reden wollen mit anderen Menschen. Es gibt Lehrerinnen, die sagen, das müssen wir machen, das ist Heimatkunde. Es gibt Kulturreisende, die uns eben mit anderen Orten zusammen besuchen. Wir haben auch Menschen aus dem asiatischen Raum, die zu uns kommen, weil man einfach hier sein muss, weil wir einer der Must-See-Orte sind am Boden.
Muss man ja auch erstmal da hinkommen auf so eine Liste.
Ja, oder zu den Top Ten hier zählen unter uns 400 Ereigniszielen am Bodensee. Das wissen wir auch, weil wir natürlich auch abfragen im Netz. Sie können das ja mal, wenn Sie Ihren berühmten Visitor Journey planen und fragen, wo ist das beste Hotel, wo bekomme ich das beste Essen, welche Sehenswürdigkeiten muss ich unbedingt gesehen haben. Da sind wir dabei, das ist klar, aber das ist auch ein Ergebnis natürlich einer über 100-jährigen Arbeit am Standort. Und da sind wir auch unseren Gründerinnen und Gründern sehr dankbar, dass sie eben schon knapp nach dem Ersten Weltkrieg sich fragten, wie können wir, damals hieß es noch, den Fremdenverkehr ausbauen und diesem armen Ort auch wirtschaftlich was Gutes tun, wie können wir unsere Kinder ausbilden und über Geschichte informieren. Das sind ja alles Dinge gewesen, die am Anfang standen und die sich bis heute nicht verändert haben. Also in unserer Vereinssatzung ist das weiterhin eigentlich der Auftrag, den wir haben als Museum. Wir sollen Menschen mit den besten pädagogischen Mitteln über die Geschichte des Raums, des Voralpenraums, der Archäologie, der Stein- und Bronzezeit, aber auch darüber hinaus über alle geschichtlichen Perioden hier informieren.
Mit vollem Erfolg, würde ich sagen. Sie haben es gerade angesprochen, über 100 Jahre Geschichte des Pfahlbaumuseums. Man muss sagen, Jahrzehnte davon haben Sie selber ganz entscheidend mitgeprägt. Wenn Sie auf einen so langen Zeitraum zurückblicken, was ist Ihnen da hängen geblieben? Gibt es Sachen, die man nicht vergisst?
Viel. Ich habe unter Wasser angefangen als Taucher.
Ja.
10 Jahre, dann bin ich aufgetaucht.
Als Taucher, ja? Sie waren selber im Einsatz?
Ja, ich habe so mein Studium finanziert.
Ja. Ah, ja. Mhm.
Das war damals in den 80ern. Ja. Und auch darüber dann meine Dissertation verfasst und bin dann, wenn Sie so wollen, aufgetaucht in dieses Museum und habe mir damals auch Gedanken gemacht, dass es eben nicht nur die Forschung gibt, sondern eben auch die Vermittlung eine große Aufgabe ist. Und die durfte ich dann hier, das war ein großes Glück auch, wahrnehmen, durfte jetzt schon das zweite Mal ein Museum bauen, inszenieren, praktisch anpassen an die modernen Erfordernisse. Was hat mich hier besonders geprägt? Ja, natürlich die Arbeit mit den Menschen. Mhm. Das Glück zu sehen bei den Kindern, wenn sie hier in einem Steinzeitprojekt arbeiten. Oder natürlich auch, wie wir es als Museum geschafft haben, die verschiedenen Veränderungen auch zu gestalten. Wir hatten 1999 ein riesiges Hochwasser, wo das Museum fast untergegangen wäre. Das war sehr eindrücklich. Aber ich glaube, die größte Freude ist es doch, dass man gestalten darf, dass man hier entwickeln darf, dass man im Prinzip experimentieren darf und dann prüfen darf, ob es funktioniert oder nicht. Das ist, glaube ich, die größte Freude, die man haben kann. Also es ist nicht der besondere Fund, den man mal gefunden hat unter Wasser beim Tauchen, was es natürlich gab. Es ist die Freude an der Forschung, die im Prinzip nicht aufhört, neue Dinge zu finden. Zurzeit forschen wir nach Kelten und nach Römern. Und das Niederwasser jetzt im Winter hat uns auch hier einige Möglichkeiten eröffnet, einige Fenster aufgemacht. Und wir können im Netz zwischen Wissenschaft, zwischen Tourismus, zwischen Bildung, Politik eigentlich sehr viel bewirken. Und das ist eigentlich die große Freude, dass man das darf. Und deswegen macht der Job auch Spaß.
Das war der Bodensee-Podcast, der Podcast von Echt Bodensee. Ja, und wenn ihr eure eigene Reise in die Welt der Pfahlbauten jetzt erleben möchtet, dann schaut gerne in unsere Shownotes. Dort findet ihr wie immer alle Infos für euren Besuch. Mein Name ist Peter Meisterhans. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.